zu berichten ist hier die ungeheuerliche Geschichte eines amerikanischen Präsidenten, der tief stürzte in den Morast. Seine Geschichte spielt am Anfang der 20er Jahre. Richtig, das ist die große Zeit der großen Mafia-Bosse, die Zeit des frömmlerischen Alkoholverbots. Aber eigentlich ist es die Geschichte von Geld- und ruhmgierigen guten Freunden eines amerikanischen Präsidenten. Aber halt! Eigentlich sind die kleinen Schweinereien der neuen Reichen auch nicht so sensationell für US-amerikanische Verhältnisse. Also, eigentlich werden hier nur ein paar neue Reiche angeschmiert, weil sie den alten Reichen ein bisschen im Weg sind. Folgen Sie mir auf den labyrinthischen Gängen amerikanischer Politik. Meine verdammten Freunde, oder? Der tiefe Fall des großen Bluviators, Warren Gamaliel Harding. Ein Beitrag von Hermann Plopper. Das Präsidentenehepaar macht Station in Vancouver. Die Hardings befinden sich auf der Rückreise von einem Sommerurlaub in Alaska. Beim Mittagessen wird es dem Präsidenten plötzlich sehr übel. Die Sommerfrischler reisen dennoch weiter nach San Francisco. Dort verstirbt das Staatsoberhaupt am 2. August 1923 im Alter von 57 Jahren. Das Volk der Amerikaner ist darob sehr traurig. Denn Harding erfreut sich außerordentlicher Beliebtheit. Die Presse ehrt ihn als größten Bürgerpräsidenten seit Lincoln, gar als idealen Amerikaner. Der rasche Tod in der Blüte seines Lebens erregt Verdacht. Klatschbasen in Washington whispern, die First Lady Florence Flossie Harding hätte ihren Gemahl mit einem weißen Pulver im Mittagsmenü meuchlings dahingemordet. Denn Harding sollte nicht nur ein Verhältnis mit einer Dame namens Nan Britton unterhalten haben, sondern auch eine uneheliche Tochter Elizabeth soll aus dieser Liaison hervorgegangen sein. Der Präsidentenbiograf Robert Farrell erteilt diesen Yellow Press Geschichten in einem 1998 erschienenen Buch eine klare Absage. Bislang unveröffentlichte Dokumente des Harding-Arztes Joel T. Boone belegen, dass sein Patient schon viele Jahre vor dem Ableben unter Bluthochdruck und Herzschwäche litt. Zudem absolvierte Harding mit 24 Jahren nach Nervenzusammenbrüchen einen mehrmonatigen Sanatoriumsaufenthalt. Aber nicht allein konstitutionelle Anfälligkeit und eine geringe Stresstoleranz führten zu Hardings frühem Tod durch Herzinfarkt. Denn es stellte sich bald heraus, dass Harding einer Regierungsmannschaft vorstand, die in puncto hemmungsloser Selbstbereicherung und Verantwortungslosigkeit gegenüber öffentlichem Eigentum bislang ohne Beispiel gewesen ist. Harding sank schnell im allgemeinen Ansehen herab zu einem inkompetenten, durchsetzungsschwachen Schönredner. Ein willenloser Strohmann der Ölindustrie, so sagt man. In allen Rankings der Präsidenten des 20. Jahrhunderts belegt er den letzten Platz. Warren Gamaliel Harding kommt 1865 in den Hinterwäldern des Bundesstaates Ohio zur Welt. In dem Nest Marion gründet er das Blättchen The Marion Star. Harding hätte wahrscheinlich als Herausgeber des Wochenblattes seine Erfüllung gefunden, hätte ihn nicht die wohlhabende, um Jahre ältere Millionärswitwe Florence Kling de Wolf geheiratet. Die ehrgeizige Frau mit Sympathien für die Suffragettenbewegung sorgt dafür, dass der Marion Star täglich erscheint und dass ihr Warren in der Lokalpolitik kräftig mitmischt. Und Warren Gamaliel wird immer öfter als Redner in Ohio angefordert. Es weiß zwar kaum jemand, worüber der stattliche, attraktive Mann eigentlich gerade spricht. Harding nennt seinen Bramarbass Bloviating. Jenseits von Semantik und Syntax klingt es den Bürgern von Ohio wie Musik in den Ohren, und sie können nicht genug davon bekommen. Deshalb wird Harding im Jahre 1900 Senator für die Republikaner im Bundesstaat Ohio, avanciert 1904 zum stellvertretenden Gouverneur dieses Staates. Bei der Wahl um den vakanten Posten des Gouverneurs unterliegt er allerdings 2 Jahre später. 1915 schafft Harding den großen Sprung in das Oberhaus des Washingtoner Kongresses, den Senat. Nicht ist zu berichten von bemerkenswerten Gesetzesinitiativen, scharfsinnigen rhetorischen Klingenschwüngen oder treffsicheren Investigationen gegen die Wilson-Administration. Harding fällt eher auf durch Folgsamkeit gegenüber der republikanischen Parteiführung. Als maßvoller Freund des guten Tropfens stimmt er brav für das Alkoholverbot. Und da Harding sich jetzt gute Texte leisten kann, wird seine Schönrede neuerdings mit Sinn und Satzbau unterfüttert. Allerdings stockt Warren Gamaliels Redeschwung seit neuestem vor anspruchsvollen Wörtern fremdgewebter Manuskripte.
Flaming torch of Americanism was lighted in framing the federal constitution in 1787. The pilgrims signed their simple and majestic covenant a full century and a half before and set aflame their beacon of liberty on the coast of Massachusetts.
Zugegeben, wenn man hier nichts versteht, dann ist diese Misslichkeit eher der doch recht frühzeitlichen Aufnahmetechnik geschuldet. Mr. Harding musste sein Redemanuskript noch in einen Trichter sprechen, damit die Nadel die mechanischen Schwingungen auf Wachs kratzen konnte. Zumindest haben wir mal Hardings Stimme gehört. Nun, es naht die Stunde, da an der Spitze des nunmehr mächtigsten Staates der Erde ein Mann dringend benötigt wird, der exakt die Charaktereigenschaften unseres Warren Gamaliel Harding aufweisen kann. Denn der demokratische Präsident Woodrow Wilson war 1917 von den Wählern nur unter der Bedingung wiedergewählt worden, dass er die USA aus dem Weltkrieg heraushalten würde. 3 Monate später sind die USA mittendrin im europäischen Schlammgraben. Und Wilson will die Welt neu gestalten, hin zum Schönen und Guten. Genüsslich zitieren republikanische Abgeordnete aus einem vielgelesenen Buch, in dem John Maynard Keynes schonungslos darlegt, wie Wilson bei den Pariser Friedensverhandlungen von Clemenceau und Lloyd George an der Nase herumgeführt wird wie ein Tanzbär. Der oberste Souverän der USA, der Wähler nämlich, hat die Nase gestrichen voll von amerikanischen Weltbeglückungsvisionen. Harry Dougherty aus Ohio macht der republikanischen Parteiführung klar, dass Harding der Mann der Stunde sei, denn Harding sieht aus wie ein Präsident. Das leuchtet den Führern der Grand Old Party ein. Die größte Tugend des zu wählenden Präsidenten soll nämlich das Nicht-Tun sein. Ein Mann ist gefragt, der die heimische Wirtschaft mit Schutzzöllen gegen auswärtige Konkurrenz abschottet, der die Außenpolitik den Konzernen und Kartellen überlässt. Hardings treffsicheres Schlagwort heißt Amerika zuerst, America first. Und das sagt Harding in den Wahlkampfarenen so oft, dass auch der letzte herangekarrte Hinterwäldler noch im Halbschlaf kapiert, was der Mann da vorne am Rednerpult will. America first. Die Botschaft ist klar. America first. Wir Amerikaner haben jetzt genug in der Welt gebaggert. Jetzt sind wir erstmal dran. America first.
To guard America first. To stabilize America first. To prosper America first. To think of America first. To exalt America first. To live for and revere America first. Let the internationalist dream and the Bolshevist destroy. God pity him for whom no minstrel raptures dwell. In the spirit of the Republic, we proclaim Americanism and acclaim America.
Im November 1920 erhält Harding fast doppelt so viele Wählerstimmen wie sein demokratischer Konkurrent James Cox, der übrigens als Vizepräsidentenkandidatin einen Nachwuchspolitiker namens Franklin Delano Roosevelt nominiert hatte. In seiner Inaugurationsrede spricht Harding aus, was die überwältigende Mehrheit aller Amerikaner empfindet. Der dokumentierte Fortschritt unserer Republik belegt die Weisheit der überkommenen Nicht-Einmischung in die Angelegenheiten der alten Welt. Amerika darf keiner dauerhaften militärischen Allianz angehören. Es darf keine politischen Verpflichtungen eingehen und es darf auch keine wirtschaftlichen Verpflichtungen eingehen, durch die es sich einer fremden Autorität beugen müsste. Die Kriegsmaschinerie soll zurückgefahren, die Bevölkerung von Steuern entlastet werden. Hardings Weg weist in eine gutmütige Stagnation. Wir streben nach Normalität, um Stabilität zu erreichen. Normalcy als Erfolgsformel. Da kann ja eigentlich nichts schiefgehen. Das Ostküsten-Establishment entsendet den potenten Bankier Andrew Mellon, der mit Argusaugen im Finanzministerium über das Volksvermögen wacht. Die Außenpolitik verwaltet Charles Evan Hughes, der zuvor als Anwalt die Interessen von Standard Oil of New Jersey vertreten hat. Das Ehepaar Harding kann sich auf angenehme Jahre freuen, angefüllt mit Kindergartenbesuchen, Brückeneinweihung und vor allem vielen wohlklingenden Reden vor erlesenem Publikum. Doch Mr. Harding merkt bald, dass er ein Ticket für die Geisterbahn gelöst hat. Einem Freund gesteht er zähneklappernd: Mein Gott, das ist ja ein Höllenjob. Ich habe keine Probleme mit meinen Gegnern, die habe ich im Griff. Aber meine verdammten Freunde, die sind schuld, dass ich nachts schlaflos durch die Zimmer irre. Hardings verdammte Freunde, das sind Emporkömmlinge, die die Höhenluft der Macht im Weißen Haus nicht vertragen. Leute, die der Versuchung nicht widerstehen können, von dem immensen Volksvermögen, das ihnen qua Amt anvertraut ist, einen erklecklichen Teil in die eigene Tasche umzuleiten. Parvenus, deren lautes Auftreten den großen Familien des Ostens ein indigniertes Hochziehen der Augenbrauen und Naserümpfen verursacht. Von Unregelmäßigkeiten bei der Verteilung beschlagnahmter Feindvermögen ist die Rede. Verurteilte Mafiabosse sollen dank Protektion durch Justizminister Dougherty frei in der Welt herumreisen dürfen. Ein schwunghafter Handel mit Sondergenehmigungen zur Alkoholproduktion und Lagerung soll sich gebildet haben. Aber das ist nur Kleinholz, verglichen mit dem schmachvollen Teapot-Dome-Skandal, der Hardings Reputation für alle Zeiten in den Straßenkot zerren sollte. Harding sollte bereuen, den Juristen und Hobby-Rancher Albert Fall aus New Mexico zu seinem Innenminister bestellt zu haben. Fall untergrub die nationale Sicherheit an einer zentralen Stelle. Denn 1911 stellen gleichzeitig Großbritannien und die USA ihre Kriegsmarine auf Öl als Treibstoff um. Die Maßnahme verbessert Schnelligkeit und Flexibilität der maritimen Streitkräfte erheblich. Um sich im Kriegsfall nicht von Ölkonzernen überhöhte Preise diktieren zu lassen, sichern sich die beiden Regierungen Ölfelder mit eigener Infrastruktur. Die USA besitzt Ölfelder in Salt Creek, genannt Teapot Dome, im Staate Wyoming, sowie im Staat Kalifornien die Elk Hills und Buena Vista Gelände. Der neue Innenminister Fall zieht die Verwaltung der Ölfelder vom Marineministerium herüber in die eigene Obhut. Harding gibt dieser Kompetenzverschiebung durch Executive Order 3474 seinen präsidentiellen Segen. Falls ehemalige Senatorenkollegen glauben ihm nicht so ganz, wenn er beteuert, die Felder seien bei ihm in guten Händen. Sie erinnern sich recht lebhaft, wie Fall als Mitglied im Senatsausschuss für staatseigene Liegenschaften immer wieder versucht hatte, öffentliche Objekte an Freunde zu verschachern. Und schon im Dezember 1921 kommt es buchstäblich zum Kuhhandel. Am gemütlich knasternden Lagerfeuer vor Falls Ranch in Neumexiko verabredet der Innenminister mit dem Eigentümer des Ölkonzerns Mammoth Oil, Mr. Harry Sinclair, folgenden Deal. Sinclair erhält die Ausbeutungsrechte für das gesamte Teapot-Dome-Areal. Im Gegenzug baut Sinclair eine Pipeline zur Atlantikküste. Dort soll Sinclair große Lagertanks installieren und er verpflichtet sich, diese stets vollgetankt für die Bedürfnisse der Kriegsmarine bereitzuhalten. Als erstes kleines Dankeschön spendiert der Ölmagnat dem wackeren Politiker-Rancher 6 jungfräuliche Kühe, 2 Zuchtbullen, 4 Eber, 4 Sauen und für den Altknecht einen englischen Rassehengst. Sinclairs Schwiegersohn überbringt dem Minister sodann $133.000, teils in Bar, teils in Pfandbriefen. Durch ein gleichartiges Geschäft verschachert Fall die kalifornischen Ölfelder Elk Hills und Buena Vista an die Eigentümer der Pan American Oil von Edward Doheny. All dies geschieht ohne Rückfrage beim Senat. Die Verträge werden klammheimlich abgeschlossen. Insgesamt erwirbt Fall neben seinen Zuchtsauen etwa eine halbe Million Dollar, sagen wir für Beratertätigkeiten, aus allen drei Liegenschaften. Im Gegenzug schanzt er Doheny und Sinclair potenzielle Ölfördererlöse in Höhe von schätzungsweise $300 Millionen zu. Für damalige Verhältnisse eine gigantische Summe. Doch es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch ans Licht der Sonnen. Falls Rancher-Nachbarn melden an die örtlichen Politiker den wundersamen Zuwachs an Ländereien des Innenministers. Konkurrenten protestieren wütend gegen die offenkundige Bevorzugung von Sinclairs Mammoth Ölgesellschaft. Standard Oil-Chef Walter Teagle macht in Washingtoner Regierungsbüros Rabatz. Die Sache stinkt zum Himmel. Erschrocken tritt Fall im April 1923 zurück und Harding fällt im August tot um. Der nachrückende Präsident Coolidge will die Wahlen im nächsten Jahr für sich entscheiden. Darum feuert er die Harding-Clique ohne feierlichen Zapfenstreich. Der Vorstoß von Coolidge, die skandalösen Transaktionen von zwei Anwälten der großen Ölkonzerne untersuchen zu lassen, wird vom Kapitol abgewehrt. Also beauftragt Coolidge zwei in Washington weitgehend unbekannte Anwälte, der eine Demokrat, der andere Republikaner, mit den Untersuchungen. Das Proporzgespann leitet zwei Zivilklagen auf Annullierung der Verträge mit Sinclair und Doheny ein. 4 Strafprozesse sollen die Protagonisten einer Sühne zuführen. Die Prozesse ziehen sich bis in die frühen 30er Jahre hin. Doch der Staat wird am Ende seine Ölfelder zurückerhalten. Aus der korrupten Harding-Administration wird nur Albert Fall zu einer Haftstrafe verurteilt. An dieser Stelle hört für die meisten Chronisten die Geschichte des Harding-Skandals auf. Dabei wird es aber jetzt so richtig erst spannend, denn bei Lichte betrachtet fokussieren Presse und Justiz nur auf eine einzige Person und deren Wirtschaftsmacht, Harry Sinclair. Die Annullierungsklage gegen seine Mammoth Oil hat schon im ersten Anlauf Erfolg. Strafprozessual wird Sinclair zu 7 Monaten Haft verurteilt, aber, man staunt, nicht wegen Bestechung, sondern weil er dem Untersuchungsausschuss nicht in ausreichender Weise zugearbeitet hat. Keine Verurteilung auf Bestechung, obwohl Sinclairs Schwiegersohn Everhard als Kronzeuge seine eigene Tätigkeit als Geldkurier von Sinclair zu Fall beeidet hatte. Denn hätte die Gerichtsbarkeit Sinclair wegen aktiver Bestechung verurteilt, hätte sie auch den Ölmagnaten Doheny wegen aktiver Bestechung in der Causa Ölfelder in Elk Hills und Buena Vista verurteilen müssen. Doch im Falle Doheny ist alles ganz anders. Nach erstinstanzlichen Urteilsspruch darf er seine Ausbeutungsrechte für Elk Hills und Buena Vista behalten. Erst in der Berufungsverhandlung gehen diese für Doheny verloren. Vollends zur reinen Phase pervertiert dann der Strafprozess gegen Doheny. Die Jury ist von Anfang an erkennbar auf Seiten des Pan American Oil Besitzers. Die Laienrichter nehmen den Prozess gar nicht ernst und trällern vor der Urteilsverkündung alberne Liedchen. Doheny wird freigesprochen. Welche Gründe könnte diese offenkundige Ungleichbehandlung zweier absolut identischer Fälle haben? Sowohl Sinclair wie Doheny sind aus bescheidenen Verhältnissen zu Ölmagnaten aufgestiegen. Doch während Doheny sich auf einträgliche Nischen abseits der führenden Ölkonzerne beschränkt, fordert Sinclair die Vormachtstellung der Standard Oil of New Jersey offen heraus. Er sucht das Duell auf der Bühne, die von allen Ölkonzernen als entscheidend erachtet wird. Russland betrachtete man als Hauptgewinn des Ersten Weltkriegs, denn man nahm allgemein an, dass die russischen Ölreserven jene der USA überträgen. So fasst der amerikanische Energieexperte Michael Tanzer die Stimmung der frühen 20er Jahre zusammen. Die riesigen Ölvorkommen um Baku waren durch Rothschild, die Brüder Nobel und Royal Dutch Shell erschlossen worden. Die Zusammenarbeit mit dem zaristischen Sicherheitsdienst Ochrana hatte sich für die Ölkonzerne gut bewährt. Also unterstützte man zunächst die Weißgardisten unter General Denikin. Harry Sinclair steuerte 1919 eine 8000-köpfige Privatarmee aus der eigenen Portokasse zur Gegenrevolution bei. Jedoch setzen sich die Bolschewiken als Ordnungsfaktor in der Region durch. Sinclair brüstet sich nun mit seiner Freundschaft mit Lenin und trifft sich 1923 in London mit dem sowjetischen Botschafter Leonid Grassin. Grassin arbeitete lange Zeit als Ölingenieur in Baku. Kurz darauf reist Sinclair mit großem Gefolge nach Moskau. Dort wird ein Vertrag unterzeichnet, der Sinclair beauftragt, die Ölfelder in Baku sowie Ölquellen in Nordsachalin durch Investitionen von 115 Millionen Dollar mit neuester Bohrtechnologie zu bestücken. Sinclair garantiert der sowjetischen Regierung in den USA ein gigantisches Kreditpaket für die UdSSR zu akquirieren. Rein zufällig wurde gerade in diesem entscheidenden Augenblick in den USA eine Pressekampagne angefacht, die als Teapot-Dome-Skandal Doheny's Schuldanteil ausblendet und den Namen Sinclair mit der größten Korruptionsaffäre der USA untrennbar zusammenschweißt. Es ist undenkbar, dass irgendjemand aus dem Finanzestablishment der Ostküste einem Kreditkonsortium beitritt, das von Harry Sinclair angeführt wird. Sinclair kann seine vertraglichen Bedingungen nicht erfüllen und die Sowjetregierung kündigt den Kontrakt auf. ...1925 beginnt eine überaus fruchtbare Kooperation zwischen der Standard Oil-Tochter Vacuum Oil mit dem sowjetischen Öldistributor Asneft. 800.000 Tonnen Rohöl werden aus der UdSSR nach Ägypten verschifft, um dort als Dumpingware den Shell-Konzern in Bedrängnis zu bringen. SO-Propagandist Ivy Lee sorgt für positive Berichte über die UdSSR in den Zeitungen der USA. Im großen Stil modernisiert Esso die sowjetische Ölinfrastruktur. Heerscharen von amerikanischen Ölingenieuren bevölkern die sowjetischen Ölfelder. Stalin avanciert zum Alleinherrscher und garantiert mit seinen Sicherheitsdiensten ein Investitionsklima wie in den guten alten Tagen der zaristischen Ochrana. Esso-Hausbank Chase finanziert eine moderne Bahn von Grozny an die Grenze der Sowjetunion. Und Sinclair? Seine dilettantische Geschäftelhuberei mit der Harding-Regierung bringt ihm 10 Jahre Prozesshanselei ein. Sinclair Oil bleibt zwar ein Imperium, aber Esso und Shell haben den Außenseiter nicht länger zu fürchten. Dass ich schließlich nicht vergesse, Ihnen zu erzählen, den Regenten Harding begleitet ein Teil seines Gefolges auf seiner beschwerlichen Fahrt über den Acheron. Seine Frau stirbt 1924. Hardings Leibarzt Sawyer stirbt wenige Monate nach seinem prominenten Patienten. Ebenfalls kurz nach Harding sterben sein persönlicher Berater Colonel Felder, John King, Intimus des Harding-Förderers Dougherty, sowie Dougherty's Mitarbeiter Hatley. So, das war die lehrreiche Geschichte über das gedeihliche Zusammenwirken von ehrenwerten Politikern, fruchtbaren Juristen, vermehrungsbewussten Geschäftsleuten und der immer um Aufklärung bemühten Presse, gezeigt am Beispiel des großen amerikanischen Bürgerpräsidenten Warren Gamaliel Harding. Der tiefe Fall des großen Bloviators. Ein Beitrag für die Freien Radios von Hermann Plopper.